aktuell haben wir eben fallende Reallöhne in der Inflation, was eben auch ein Ausdruck dafür ist, wie schlecht hier eigentlich alles läuft.
Die Inflation wird uns um die Ohren fliegen, sagt Dimitri Speck in einem seiner zahlreichen Interviews. Ja, Dimitri ist ein ausgewiesener Finanzprofi, Marktanalytiker, Gewinner mehrerer internationaler Awards und Spezialist für Mustererkennung. Finde ich sehr, sehr spannend. Wird uns sicherlich nachher noch erklären, was genau dahinter steckt. 2001 stieß er auf eine Anomalie im Goldpreis, mit der er auch nachweisen konnte, dass der Goldpreis quasi in Anführungszeichen manipuliert wird. Er hat nicht nur darüber ein Buch geschrieben, es heißt Die geheime Goldpolitik, Entschuldigung, sondern er hat auch noch ein neues Buch geschrieben und das trägt den Titel Die größte Finanzblase aller Zeiten. Heute spricht der Klartext mit uns über den Goldpreis, über die Inflation. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen über die Kryptowährungen sprechen und uns intensiv über das Geschehen auf der Welt unterhalten. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Dimitri, herzlich willkommen auf unserem Kanal.
Ja, hallo.
Ja, habe ich was vergessen? Hast du noch 1, 2, 3 Ergänzungen zu deiner Person, was du machst?
Also ich mache natürlich noch mehr, so ist es nicht. Aber hier in dem Kontext, weil du die Goldpreismanipulation angesprochen hast, diese ersten Beweise basierten auf Intraday-Statistiken. Das heißt, ich habe mir den Intraday-Verlauf angeschaut und in dem Kontext meine Person, ich mache saisonale Charts. Ja, also es sind Intraday-Durchschnitte übers Jahr, über Seasonex. Da kann jeder Anleger gerne mal draufschauen. Seasonex heißt es, die Firma. Und ich habe diesen Algorithmus adaptiert auf Intraday und das war ein Teil des Beweises damals.
Okay, spannend. Ja, da werden wir nachher sicherlich darauf eingehen. Aber zuallererst möchte ich gerne so ein bisschen mit dem Big Picture beginnen. Du hast in einem deiner letzten Interviews mit unserem Kollegen Jan Wilhelft von Axino hast du gesagt, eben das Eingangszitat, die Inflation wird uns um die Ohren fliegen. Ja, was passiert denn auf der Welt, an den Finanzmärkten? Warum wird uns die Inflation um die Ohren fliegen?
Also meine Kernthese eigentlich, was das Finanzsystem angeht, oder eine meiner Kernthesen, ist, dass ein Effekt völlig vernachlässigt, unterschätzt und fehlbewertet wird. Und das ist der Schuldenstand. Und zwar nicht nur der Schuldenstand des Staates, sondern der Schuldenstand aller Wirtschaftsteilnehmer, also der Staaten, der privaten Haushalte und der Unternehmen. Und zwar Schuldenstand meint nicht das absolute Niveau der Schulden, sondern gegenüber der jährlichen Wirtschaftsleistung. Da misst man es am sinnvollsten, also dem BIP, Bruttoinlandsprodukt. Oder eben weltweit gemessen Weltsozialprodukt. Und dieser Schuldenstand war nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund Hyperinflationen und Währungsreformen in Deutschland beispielsweise sehr niedrig. Ja, was heißt sehr niedrig? Er stand irgendwo bei 120% oder so und stieg nur langsam oder blieb im Großen und Ganzen auf diesem Niveau bis 1980 etwa und ist seitdem am Steigen. Und jetzt haben wir einen mehr als doppelt so hohen Schuldenstand. Und meine These ist eben, dass dieser Schuldenstand irgendwie sich mal auflösen muss. Das ist kein stabiler Zustand. Und er ist bereits so hoch, dass er nicht mehr regulär getilgt werden kann. Er ist auch bereits so hoch, dass er auch mit negativem Realzins, also einer Verzinsung der Sparer unterhalb der Inflationsrate sozusagen in einem moderaten Modus, wie wir es nach 2010 hatten, nicht mehr zur Entschuldung führen kann. Er führte ja auch nach 2010 nicht zur Entschuldung. Und meine These ist eben, dass es hier, theoretisch gibt es hier verschiedene Wege. Wir könnten also, was weiß ich, in eine komplette Staatswirtschaft rutschen. Wir könnten eine Deflation kriegen, wo diese Schulden ausgebucht werden und alles kollabiert. Wir könnten eine Währungsreform kriegen, wo die Schulden also technisch sozusagen ausgebucht werden ohne Deflation. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann, und ich halte für wahrscheinlich, dass es zu einer Inflation kommen wird. Und zwar nicht eine, die wirklich den Schuldenstand reduziert. Und das sind eben nicht 5% oder so pro Jahr, sondern es sind deutlich mehr. Das ist meine Kernthese, wieso es dazu kommen muss, in Anführungsstrichen. Wir kennen alle die Zukunft nicht. Und es gibt ja mit Japan ein Beispiel einer Volkswirtschaft, die sogar einen höheren Schuldenstand hat. Ja, Das ist nicht ganz so trivial, aber durchaus erklärbar. Und ich denke, ich werde es heute auch bringen.
Mhm. Wie würde denn das ablaufen? Also wie würde eine höhere Inflation ablaufen? Wie würde das schlussendlich auf die Gesellschaft einwirken? Ich meine, wir kennen ja die 70er, 80er Jahre, oder, wo wir auch massiv hohe Inflationszahlen mit so mehreren Wellen gesehen haben. Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Wie läuft das ab?
Also die 70er Jahre sind ein schönes Beispiel aus verschiedenen Gründen. Unter anderem war dort die wichtigste Volkswirtschaft der Welt, die USA, unter Inflation litten und hier auch ein Misstrauen in den Dollar entstand. Die 70er Jahre sind auch deshalb ein gutes Beispiel, weil es Inflationswellen gab. Aber es gibt auch große Unterschiede zu den 70er Jahren. In den 70er Jahren gab es noch keinen hohen Schuldenstand. Also das, was ich für das zentrale Thema ausmache oder als das zentrale Problem quasi des Finanzsystems aktuell identifiziere, diesen hohen Schuldenstand, der sich eben über Dekaden aufgebaut hat, das war damals noch kein Problem. Damals waren einfach eine schlechte Politik ein Problem, das haben wir jetzt auch. Aber das war damals quasi das einzige Problem. Das heißt, wir hatten hohe Defizite in den USA, wir hatten hohe Auslandsdefizite, wir hatten dann diese Krisen mit die Ölkrisen, ja, also auch politische Krisen haben wir aktuell auch, die eben für eine Reduktion des Angebots sorgten. Ja, das war eben sozusagen die Problemkette damals war, um das, was ich als das Hauptproblem identifiziere, nämlich den hohen Schuldenstand, das gab es damals noch nicht. Ja, und insofern waren die 70er quasi glückselige Zeiten. Auch in anderer Beziehung zum Beispiel hatten in den 70ern ja auch in Deutschland eine relativ hohe Inflationsrate, nicht so wie in den USA. Also die D-Mark war relativ stabil, aber wir hatten zum Beispiel steigende Reallöhne in der Inflation. Ja, und aktuell haben wir eben fallende Reallöhne in der Inflation, was eben auch ein Ausdruck dafür ist, wie schlecht hier eigentlich alles läuft aktuell. Ja.
Ist denn da, also du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich der Schuldenstand ist der Hauptunterschied zu 1970, also zu den 70, 80er Jahren. Das ist so der Hauptfaktor, wenn ich dich richtig verstehe. Ist das korrekt?
Ja, und zwar der Schuldenstand, ich adressiere mal ein Problem. Es gibt verschiedene Probleme, die aus dem hohen Schuldenstand resultieren, aber ich adressiere mal eines. Die Inflation in den 70er Jahren wurde bekämpft durch hohe Leitzinsen in den USA und auch hohe Zinsen generell. Und mehrmals, was die wenigsten Leute berücksichtigen, waren die Leitzinsen über der Inflationsrate und die Inflation stieg übrigens weiter. Und am Ende lagen sie in der Größenordnung von 20%, um die Inflation zu bekämpfen. Und das gelang dann auch. Ja, 20%. Und jetzt ist es nicht so, dass wenn die Leitzinsen bei 20% liegen, dass dann alle Zinsen bei 20% liegen. Ja, weil zum Beispiel, wenn ein Staat sich verschuldet oder auch ein privater Haushalt, der hat sich, was weiß ich, jetzt aktuell für 2% verschuldet, auf 20 Jahre seine Hypothek gesichert. Wenn in 10 Jahren die Leitzinsen bei 20% sind, zahlt er immer noch 2%. Ja, also was ich jetzt sage, ist deshalb vereinfacht. Aber es verdeutlicht es ziemlich gut. Wir hatten damals, ich greife mal eine Zahl raus, die stimmt jetzt nicht absolut exakt, aber es ist ein vereinfachtes Rechenbeispiel, einen Schuldenstand 1980, sagen wir, von 125% zur jährlichen Wirtschaftskraft. Ja? Wenn ich hierauf 20% habe, wie gesagt, das ist ein vereinfachtes Beispiel und tut nicht alle Effekte berücksichtigen, zahle ich 25%, also 125%, wenn ich 20% nominelle Zinsen habe, zahle ich 25% der Volkswirtschaft ausschließlich für den Zinsendienst. Ja? Und wenn ich 250% Schulden habe, muss ich bei 20% schon 50% der gesamten wirtschaftlichen Leistung eines Jahres nur für den Schuldenstand bedienen. Das geht natürlich nicht. Ja, also das ist einfach nicht möglich. Je höher der Schuldenstand ist, desto mehr von der laufenden Wirtschaftskraft muss in die Bedienung der Schulden gehen. Und deswegen kann der Zins nicht mehr so angehoben werden, wenn die Inflation kommt, um die Inflation wirklich definitiv zu bekämpfen, wie es in den 80er Jahren war. Also das ist ein Kardinalproblem. Also wenn viele Ökonomen und erst recht Politiker behaupten, der Schuldenstand sei irrelevant oder sei irrelevant, wenn man sich in der eigenen Währung verschuldet, weil man sich rausdrucken kann, umgangssprachlich formuliert. Ja, das ist einfach falsch. Der Schuldenstand ist eben nicht irrelevant. Das ist das zentrale Problem der Weltwirtschaft, sage ich mal, weil der hohe Schuldenstand betrifft nicht nur Europa oder die USA, betrifft zum Beispiel auch China. Ja, mhm. Und Japan vor allen Dingen.
Wie läuft denn das ab? Also wie geht es denn jetzt weiter?
Ja, meine These ist, dass wir Inflationswellen kriegen werden. Ja, wie gesagt, es ist nicht zwingend. Im Prinzip kann es noch zwei Dekaden so weitergehen, bis wir auf dem Schuldenniveau sind wie Japan. Das kann man nicht ausschließen, weil es eben dieses eine Beispiel gibt. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Unter anderem, weil Japan ökonomisch gesehen eine Insel der gesamten Weltwirtschaft ist, aber die gesamte Weltwirtschaft ist keine Insel einer Universumsweltwirtschaft oder so, wo dann die Marsmenschen kommen. Also das ist halt nicht der Fall. Das ist ein zentraler Unterschied in meinen Augen. Wieso kann erstmal Inflation entschulden? Ja, das ist die erste Frage, gerade wenn die Zinsen steigen. Und das ist eben das Wesen von Inflationswellen. Wenn die Inflation schlagartig kommt, ja, dann werden einfach die Sparer gnadenlos enteignet, weil sie ihr Geld nicht in Sicherheit bringen können, weil sie nicht schnell genug höhere Zinsen fordern und so weiter. Ja, das ist konnten wir auch jetzt schon sehen bei dieser ersten Inflationswelle, die wir ja hatten, 21, 22, da ist ja auch der Schuldenstand zurückgegangen. Aber natürlich nicht, weil unser Finanzminister gut gewirtschaftet hat oder unser Wirtschaftsminister, sondern weil die Inflation die Sparer enteignet hat. Das ist gnadenlose Enteignung. Und wir hatten Ähnliches auch zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es auch Inflationswellen, damals 2 an der Zahl, wenn ich mich recht erinnere, ja 2. Und damals ging der Schuldenstand deutlich zurück. Und damals hatten wir deutlich höhere Inflationswellen. Ja, und die Sparzinsen waren irgendwie bei 2% oder so. Ich spreche von den USA, nicht von Deutschland. Bei 2% oder so fixiert. Und wenn man da einmal für ein Jahr 30% Inflation hat, dann ist der Schuldenstand einfach deutlich reduziert zulasten der Sparer. Ja, das ist der Wirkmechanismus, der zwar jetzt nicht zu einer Inflation führt, aber der eben zeigt, dass eine Inflation über die Sparerenteignung, und zwar insbesondere, wenn sie schlagartig kommt, die den Schuldenstand reduzieren kann.
Jetzt könnte man ja sagen, oder es gibt ja gewisse Politiker, die sagen ja dann einfach, ja, Schulden, okay, dann drucken wir mehr Geld, eben vereinfacht gesagt, oder? Aber warum ist es denn so schwierig, also wenn man einen hohen Schuldenstand hat? Anscheinend haben die Politiker immer wieder eine Lösung, um das irgendwie sozusagen die, auf Englisch sagt man, kick the can down the road, oder immer das Thema wieder weiter zu verschieben, in die Zukunft zu verschieben und so weiter, ist doch gar nicht so schlimm, hört man gewisse Politiker immer wieder sagen. Warum ist denn eine hohe Verschuldung wirklich so schlimm? In der heutigen Schuldgeneration, sage ich jetzt mal, alles läuft ja sowieso auf Pump, den USA noch viel heftiger wie bei uns. Warum ist denn das so ein großes Problem schlussendlich?
Also der Schuldenstand, der hohe Schuldenstand ist nicht nur deshalb ein Problem, weil er eben irgendwann mal zurückgeführt werden wird, wie ich eben vermute, und dies eben ein ungemütlicher Prozess sein kann, sogar ein enorm ungemütlicher Prozess. Ja, also wir hatten ja Schuldenreduktionen zum Beispiel auch in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, also sowas ist einfach sehr unangenehm. Sondern hoher Schuldenstand ist grundsätzlich problematisch, weil er zu Fehlentwicklungen in der Gesellschaft führt. Also bereits im Vorfeld der Bereinigung des hohen Schuldenstandes, von der ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass sie wahrscheinlich inflationär sein wird, hat ein Schuldenstand negative Auswirkungen sowohl auf die Wirtschaft als auch auf die Gesellschaft. Ja, ein Beispiel ist die Spanne zwischen Arm und Reich. Wenn ich viel Schulden habe, wenn ich doppelt so viel Schulden habe, ja, habe ich ja umgekehrt auch doppelt so viel Guthaben. Weil wenn mir jemand was leiht, ja, dann hat derjenige das ja als Guthaben. Und wenn der Staat sich etwas leiht, dann hat auch ein Bürger eine Pensionskasse oder und damit indirekt wieder jemand ein hohes Guthaben oder hohe finanzielle verbriefte Forderungen, wenn man eben Anleihen zum Beispiel mit einbezieht. Und diese Sachen weiten die Spanne von Arm und Reich aus. Zum einen über die Erträge, zum anderen über die gestiegenen Assetpreise, da komme ich gleich noch drauf. Und zum dritten natürlich auch bei der Vermögensverteilung. Also ein hoher Schuldenstand weitet die Spanne zwischen Arm und Reich aus, ist asozial. Da muss man ganz klar sagen, weil die Finanzpolitik soll ja nicht die Spanne von Arm und Reich ausweiten, sondern sie soll einfach dafür sorgen, dass finanziell alles in Butter ist, sage ich mal. Und das ist eben nicht der Fall. Und insofern ist es zu kritisieren. Ja, es ist also nicht so, dass die Spanne von Arm und Reich sich in diesem Fall deshalb ausweitet, weil die einen, sage ich mal, faul sind und die anderen genial sind, sondern ganz einfach, weil hier falsche Finanz- und Wirtschaftspolitik betrieben wird. Ja, das ist der eine Punkt, den man ganz klar kritisieren muss am hohen Schuldenstand, bevor es zur Bereinigung kommt. Und der zweite ist Fehlallokation. Ein hoher Schuldenstand bedeutet, deswegen heißt mein Buch ja auch die größte Finanzblase aller Zeiten. Ich hätte es auch der größte Schuldenstand aller Zeiten nennen können. Ein hoher Schuldenstand bedeutet eben immer auch, dass wir mehr nachfragewirksame liquide Mittel haben. Und das führt zum Anstieg der Anlagepreise auf gut Deutsch. Wenn man sich zum Beispiel die Aktienkurse in den USA anschaut, die liegen, aktuelle Zahl weiß ich gerade nicht, sie haben sich ja gut erhöht, aber sie liegen so in der Größenordnung, also der Wert aller US-Aktien gegenüber der Wirtschaftskraft wieder der jährlichen, das ist so Größenordnung 200%. Ja, wir hatten im Jahr 2000, als die Technologieblase platzte, einen geringeren Wert. Wir hatten 1929 vor dem Crash einen geringeren Wert. Das heißt, die Anlagepreise gemessen an den Unternehmensbewertungen in den USA waren noch nie so hoch. Wir können Ähnliches über Immobilienpreise sagen. Wir haben jetzt schon wieder in den USA Immobilienpreise, die höher sind als 2006, auch wieder nicht nominell, sondern bereinigt, also gemessen zum Beispiel an den Mieterträgen oder anderen Faktoren. Wir haben in Deutschland beispielsweise, in der Schweiz ist es ja nicht unbedingt total anders, ebenfalls sehr hohe Immobilienpreise. Wir haben in China, der Gesamtwert aller chinesischen Immobilien ist fast doppelt so hoch, stand vor 2-3 Jahren, da habe ich das gelesen, oder da kam diese Studie raus, ist fast doppelt so hoch wie der Gesamtwert aller Immobilien in den USA. Aber die chinesische Volkswirtschaft ist ja nicht doppelt so stark. Also wir haben auch in den beiden größten Anlageklassen, bei denen es um reale Güter geht, also Aktien und Immobilien, so hohe Preise wie noch nie, und zwar global gesehen in der Geschichte. Deswegen die größte Finanzblase aller Zeiten. Und das Treibmittel dieser Finanzblase ist eben der höchste Schuldenstand aller Zeiten. Das hängt korreliert, das hängt mit direkt miteinander zusammen. Und komme ich jetzt zu den Nachteilen, das ist ganz einfach, jede Blase führt zu Fehlallokationen. Ja, wir können bei einer globalen Blase, die alle Anlageklassen umfasst, kann man das sehr schwer messen. Aber bei einer Immobilienblase ist es ganz, ganz eindringlich. Zum Beispiel als, was weiß ich, Spanien seine Immobilienblase hatte oder Griechenland vor der Eurokrise, vor der Finanzkrise besser gesagt, und dann Eurokrise. Ja, also diese beiden südeuropäischen Länder hatten ja plötzlich Zugang zu günstigen Krediten in Hartwährung. Das war vorher nicht der Fall. Dadurch entwickelten sich dort Immobilienblasen. Das heißt, es wurde einfach mehr gebaut, weil die Preise der Immobilien einfach immer weiter stiegen und sich für einen Kreditnehmer gelohnt hat, auf Kredit, also per Verschuldung, sich eine Immobilie zu leisten, weil er es eben dann höher verkaufen konnte oder wusste eben, dass er einen höheren Wert hat. Und das führt zu Fehlallokation, sprich, es werden zu viele Immobilien gebaut zum Beispiel oder es gibt zu viel Bauarbeiter, es wird zu viel Material dafür verbraucht. Es gibt zu viel Makler und so weiter. Also diese Blasen haben einfach Fehlallokationen und damit muss man auch jetzt rechnen, auch wenn wir es nicht genau bestimmen können. Wir können ganz klar sagen, dass der Finanzsektor zu groß ist zum Beispiel. Wir können sagen, dass der Staatssektor zu groß ist in Europa zumindest, also in Deutschland speziell, Schweiz glaube ich eher nicht. Ja, oder ist es nicht so ausgeprägt? Also wir können sagen, diese Blasen haben einfach solche Effekte. Also wir haben verschiedene Effekte, die negativ sind, bevor der hohe Schuldenstand zurückkommt. Also das eine war die Spanne Arm-Reich, das nächste war jetzt sozusagen die Fehlallokation und das dritte zum Beispiel ist zum Beispiel auch eine merkwürdige Haltung. Ja, so die Haltung, die Politiker haben, aber auch Bürger, nach dem Motto, Geld spielt keine Rolle. Also wenn man sich die deutsche Politik aktuell anschaut, die glauben wirklich, Geld spielte keine Rolle. Das ist, die verstehen den Zusammenhang nicht, dass wenn sie zum Beispiel ein Kanzleramt bauen, ja, dass das nicht einfach irgendein Bilanzposten ist. Ja, ich meine, der politische Apparat in Deutschland ist permanent am Wachsen, obwohl die Bevölkerung, die Wirtschaft hier stagniert. Ja, also absurd eigentlich. Die glauben einfach, sie könnten es tun. Aber natürlich ist jeder Handwerker, der am Kanzleramt arbeitet, der fehlt natürlich im privaten Wohnungsbau. Ja, als Beispiel oder und so weiter. Das kann man unbegrenzt fortführen, wenn wir, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Aber es gibt einfach diese Haltung, die meines Erachtens hier sehr stark verbreitet ist aktuell und die eben mit gefördert wurde oder unter anderem deshalb entstand, nicht nur deshalb natürlich, weil eben in den letzten Jahrzehnten Geld keine Rolle spielte, weil die Zentralbanken es immer gerettet haben, weil wir eben durch Neuverschuldung immer wieder die Probleme meistern konnten und so weiter. Und das wird eben irgendwann meines Erachtens zu Ende gehen. Ja, also das ist die Mentalität, das war schon ein dritter Punkt, der meines Erachtens eben Folge des hohen Schuldenstandes ist, auch in der Privatwirtschaft, also weil die Anlagepreise permanent gestiegen sind, fehlt auch bei Anlegern manchmal der Bezug zur Realität. Also wenn wir eine Nvidia anschauen, zum Beispiel eine Aktie, wo die Anleger einfach davon ausgehen, dass die permanent weiter wachsen wird, dass sie permanent eine Gewinnmargin, also eine, wie sagt das auf Deutsch, Marge, Gewinnmarge hat, die bei 50% liegt oder so vom Umsatz. Das ist etwas, das wissen wir aus der Geschichte der Unternehmen, solange es Wettbewerb gibt und noch haben wir ein bisschen Wettbewerb, hält sich das nicht auf Dauer. Ja, wir hatten das Ähnliches ja auch, was weiß ich, bei Cisco, glaube ich, um 2000 oder so. Also auch in der Vergangenheit. Diese hohen Gewinnmargen bei einzelnen Unternehmen und die fallen einfach zusammen. Und dass die Anleger sich eben in solche Blasen da reindenken und das für völlig normal halten. Also wenn man auf den Anlegertag geht, das ist für die ganz normal. Die kaufen einfach nur was steigt. Ja. Also das ist auch so eine Mentalität, die eben sich ändert, dadurch, dass wir jetzt seit, ja, 40 Jahren, gut 40 Jahren eben im Blasenbildungsprozess sind und in die größte Finanzblase aller Zeiten, wie ich es eben genannt hatte, dadurch geraten sind.
Aber das ist ein gutes Stichwort, weil wir können nachher auf die einzelnen Märkte ganz kurz eingehen, vor allem, wie gesagt, auch auf den Goldmarkt, was mich so extrem interessiert auch. Aber eben, du hast es gesagt, über die 40 Jahre, die Blase hat sich quasi, wir kennen nur diese Blasenbildung. Jetzt, warum sollte sich das ändern? Also die Leute, man hört ja immer wieder von verschiedensten Leuten, ja, jetzt kommt der Crash, jetzt korrigieren die Märkte, aber sie machen das Gegenteil. Alles steigt, alles ist auf dem All-Time-High und das verunsichert natürlich auch sehr, sehr viele Investoren da draußen, oder? Weil wir sind doch in dieser Blase, der Crash müsste kommen, aber warum kommt er nicht? Ist es wirklich nur basierend darauf, weil halt einfach alles noch okay ist mit diesem Schuldenstand, dass es sozusagen das System irgendwie noch verkraftet? Oder wie siehst du das?
Also es gibt ja keinen absoluten Grenzwert, weder beim Schuldenstand noch bei der Bewertung von Vermögensklassen. Also ich hatte ja schon gesagt, die Tatsache allein, dass wir den höchsten Schuldenstand aller Zeiten haben, heißt, dass frühere Grenzwerte eben einfach verpufft sind. Das gilt auch für die Bewertung am Aktienmarkt beispielsweise. Also wir haben heute eine höhere Bewertung als 2000. Ja, und sie ist, glaube ich, wenn man es eben inflationsbereinigt sieht, etwas niedriger aktuell als am Top noch in den USA. Müsste ich jetzt nachmessen, ich kenne den aktuellen Stand, weil wir eben eine Inflation hatten. Also die nominelle Überbietung des Hochstandes von Ende 21, Anfang 22, je nachdem, welchen Index man nimmt, die ist ja jetzt, wenn man es inflationsbereinigt sieht, vielleicht weißt du es gerade besser, noch nicht gegeben. Oder ist sie schon gegeben? Also wir sind da gerade auf diesem Niveau. Ja, und dieses Niveau ist einfach sehr hoch und es gibt keinen absoluten Grenzwert. Ja, also es kann noch weiter steigen, theoretisch. Ich halte es mittlerweile für unwahrscheinlich, weil ich denke, ganz einfach die Effekte wie der steigende Zinssatz, das ist zum Beispiel ein wichtiger Effekt und auch überhaupt diese extrem hohe Bewertung und auch die, das Faktum, dass wenn ein Anlagegut nur deshalb steigt, weil andere Anleger auf noch mehr Anleger hoffen, an die sie es dann verkaufen können, also das Greater Fool-Schema, das erschöpft sich irgendwann mal. Und ein Effekt zum Beispiel, weshalb es sich verschöpft, ist die Verengung. Also wir können bei Blasen typischerweise, das ist jetzt ein anlagetechnischer Begriff aus der technischen Analyse, eine schrumpfende Marktenge, schrumpfende Marktbreite sehen. Ja? Also das heißt, in einer gesunden Horse steigen alle Aktien, ja, und in einer Horse, die nur aus dem Glauben heraus getrieben ist, ich kann jetzt kaufen und kaufe jetzt verkaufe dann übermorgen an jemand anderen, da müssen ja neue Investoren nachkommen. Und da verengt sich das auf wenige Titel und immer weniger. Und wir haben eine extrem enge Marktbreite aktuell, wenn man zum Beispiel das anschaut, wie eben die Magnificent Seven, und von denen sind ja jetzt auch schon ein paar ausgestiegen, war dann zuletzt nur noch Nvidia. Ja, also vielleicht haben wir jetzt genau vergangene Woche oder die Woche davor, das Allzeithoch im S&P gesehen für 25 Jahre. Das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ich weiß, es ist verwegen, sowas zu behaupten, ja, weil rein statistisch tut da sich man natürlich mit so einer Prognose sehr schnell komplett daneben liegen, weil es fehlt ja nicht viel, damit es wieder überboten ist. Aber was ich sagen will, wir hätten jetzt durchaus, sind durchaus im Bereich, wo man sagen kann, es könnte jetzt auch nominell mal nach unten gehen. Ja, weil meine Hauptthese ist ja, es geht Inflation, wir kriegen eine Inflation. Das heißt auch, die Aktienanlage wird auf Sicht von 10, 20 Jahren inflationsbereinigt sehr viel an Wert verlieren. Aber aktuell sind wir im Stand wie 21, 22, wo es auch nominell wieder nach unten gehen kann.
Ja. Du bist ja der Experte für die Mustererkennung, oder? Saisonalitäten, Finanzmärkte und so weiter. Wie bist du unterwegs? Wie positionierst du dich jetzt? Wie gehst du mit diesem Beispiel um? Also sozusagen, tanzt du weiter, solange die Musik spielt? Oder was macht der Finanzprofi?
Also danke für das Profi. Es ist so, dass ich mir einfach die vergangene Inflation und hier auch zum Beispiel die 70er Jahre angesehen habe. Das war die erste Inflation, wo der Goldpreis zum Beispiel frei war. Ja, also nicht gebunden. Überhaupt ist der Goldpreis, ist Gold einfach ein Anlagegut, das auch historisch gesehen, wenn Währungen verfallen, eben seinen Wert behält. Ja. Und normalerweise ist es so, wenn eine Währung verfällt, also weiß ich, in Venezuela, dann können die Anleger ja immer noch in Dollar gehen. Mhm. Ja, also man flüchtet ja dann bei Inflationen aus der Währung raus, geht teilweise, was weiß ich, in Anlagen vielleicht, die aber eben inflationsbereinigt an Wert verlieren, geht teilweise in langlebige Konsumgüter. Ja, das ergibt immer Sinn in der Inflation. Ja, oder flüchtet eben in eine andere Währung. Wenn jetzt aber der Dollar betroffen ist, ist diese andere Währung historisch gesehen Gold. Ja? Und damit rechne ich, dass Gold aus diesem Grunde heraus, also Alan Greenspan hat Gold mal, glaube ich, als ultimative Währung oder so bezeichnet. Ja, also der frühere Fed-Chef, also das ist durchaus noch bekannt in Notenbankkreisen oder war es damals zumindest. Ja. Deswegen rechne ich damit, dass Gold überproportional steigt in diesen Inflationswellen. Ja, also stärker, als es die Inflationsrate vorgibt. Mhm. Okay. Des Weiteren, der Blick auf die 70er Jahre legt auch nahe, dass im Aktienbereich zum Beispiel Aktien aus dem Bereich Rohölförderung eine gute Chance haben. Und die sind zufällig auch aktuell die, also vor allem wenn man die Sektoren in den USA untersucht, sind die sozusagen recht günstig. Und zwar in den USA allein schon, wo sie relativ zu anderen Ländern wie Brasilien und so weiter teuer sind. Ja, aber die Ölaktien selbst sind, was ihre Kursgewinnverhältnisse angeht, beispielsweise günstiger als praktisch alle anderen großen Sektoren. Und, also der Energiesektor, und sie sind auch günstig im Vergleich zu ihrer eigenen Historie. Ja. Und das hängt auch mit dem negativen Ruf zusammen, ja, darum, den die mittlerweile haben. Das ist einfach eine schmutzige Energie. Aber wir kommen nicht drum rum. Also das muss man ganz klar sehen. Also solange es Öl gibt, werden wir das verfeuern. Und wenn mir irgendjemand sagt, wir könnten von Windrädern oder sonst irgendwie Solarzellen, ich habe nichts gegen diese Techniken, ja, aber zum einen sind sie eben auch nicht nur umweltschonend. Bis eine Solarzelle auf dem Dach ist, ja, muss sehr viel Rohstoff mit Dieseltraktoren und anderen Mitteln aus dem Erdreich gebrochen werden, gereinigt werden, dann verarbeitet werden und so weiter und so fort. Also das ist diese Fragestellung. Und dann tut es ja nicht dauerhaft lösen, weil wir in der Nacht keinen Sonnenschein haben und im Winter keinen. Und Autofahren kann man damit auch nicht. Und wenn man indirekt fährt, brauchen wir noch mehr Strom und so weiter und so fort. Also wir müssen hier einfach realistisch sein. Meines Erachtens ist die gerade deutsche Umweltpolitik, was die Umweltbilanz angeht, eigentlich viel negativer, als sie wirkt. Unter anderem, weil wir die Produktion einfach ins Ausland verlagert haben und die Umweltverschmutzung, die in China generiert wird, damit wir chinesische Produkte kaufen können, die wird überhaupt nicht mehr gezählt, auch wenn vielleicht vor 20 Jahren die Sachen noch in Deutschland gebaut werden. Ja, also ich will einfach damit sagen, dass dieses umweltpolitische Argument ein Scheinargument ist. Aber es führt eben in Anlegerkreisen, Stichwort ESG zum Beispiel, dazu, dass diese Branchen als schmutzig gelten. Mhm. Ja, also es ist meines Erachtens auch umweltpolitisch der falsche Ansatz, diese Aktien nicht zu kaufen. Ja. Mhm. Oder aus Anlegersicht, man kann sie besten Gewissens kaufen.
Ja. Okay, also das heißt, wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, dann siehst du, die Inflation, die wird steigen, der Dollar wird auch betroffen sein davon, was natürlich eine enorme Auswirkung auch auf andere Währungen hat. Und wenn man sich da nicht schützt, dann wird halt sein Vermögen noch heftiger inflationiert. Und du siehst eigentlich als Lösung das Gold, historisch immer funktioniert hat, auch jetzt in diesem Umfeld dann gut funktionieren kann. Und natürlich auch Rohöl, weil, ja, du hast es gesagt, wir können von Windrädern nicht wirklich leben, von Solarzellen und so weiter. Rohöl ist einfach der Platzhirsch. Und das sind schlussendlich eigentlich so, also zusammengefasst ist das, was ich jetzt verstanden habe, so ein bisschen runtergebrochen. Ich hoffe, ich habe dich da, ich habe das korrekt ein bisschen zusammengefasst. Jetzt hast du Gold erwähnt. Du hast ja ein Buch geschrieben über dieses Thema Gold. Und das finde ich super, super spannend. Du hast ja dazu mal eine Anomalie entdeckt, oder im Goldpreis. Du hast es ganz kurz angesprochen. Aber vielleicht gibst du uns noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wie bist du darauf gekommen? Und was war das Endresultat? Was war die Quintessenz, was du entdeckt hast?
Also ich habe vor mittlerweile über 20 Jahren, die Zeit vergeht, im Internet eine einfache Statistik gelesen, wo jemand über 3 Monate die Goldpreisentwicklung anhand Intraday anhand von 3 Tagespunkten verglichen hat. Nämlich dem Vormittagsfixing in London, dem Nachmittagsfixing und dem Schlusskurs in New York.
Vielleicht kannst du kurz sagen, was das Fixing ist, wie das funktioniert.
Es ist mittlerweile abgeschafft. Das war ein Referenzkurs, bei dem zum einen sehr viel Handel gemacht wurde, vor allen Dingen am Nachmittagsfixing, also in diesem Moment. Und zum anderen war es eben Referenzkurs für andere Geschäfte im Goldbereich. Ja, es ist halt über 100-jährige Tradition in London.
Also war das so, dass eine Gruppe zusammengesessen ist, das hat man immer wieder gehört und gelesen, die haben den Preis bestimmt. Ist das so
einfach gesagt? Ja, nicht bestimmt, sie haben den Preis vielleicht auch bestimmt in dem Sinn, aber sie sind eigentlich Makler letztlich gewesen, ja, die den Preis festgelegt haben, ja. Mhm. Aber eben nach Angebot und Nachfrage irgendwie, ja. Und dieser Autor hatte eben gemeint, dass Übersee, wie er es nannte, also im asiatisch-europäischen Handel, anhand dieser 3 Zeitpunkte der Goldpreis in diesen 3 Monaten immer stieg und während des New Yorker Handels eben ging er seitwärts oder fiel. Mir erschien diese Methode zu primitiv. Und ich habe sie dann weiterentwickelt und bin unter anderem darauf gekommen, dass seit dem 5. August 1993 eben eine Intraday-Anomalie herrschte. Und ich bin wenig später auch drauf gekommen, dass zu diesem Nachmittagsfixing eben der Preis regelmäßig fällt. Mhm. Das bin ich erstmal drauf gekommen. Und da habe ich mir erstmal überlegt, ja, wieso eigentlich, wer manipuliert? Und da gab es schon die These, dass das eben von den Notenbanken ausging. Wie ich mittlerweile weiß, war bereits 1995 ein Artikel im Forbes-Magazin erschienen, bei dem eben gesagt wurde, dass es Gerüchte gäbe, dass der Goldpreis von den Notenbanken gedrückt würde. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Also das wird jetzt zu umfassend. Ich gehe mal wieder zurück zu mir. Und weil das habe ich viel später erfahren. Ich bin also auf den 5. August 93 gekommen. Ich bin auf verschiedene Theorien gekommen, im Internet gestoßen, weshalb der Goldpreis gedrückt wurde. Und dann habe ich einfach weiter recherchiert und habe zum Beispiel dann auf, wenn ich schon das Datum habe, habe ich mir einfach gedacht, schaust du mal, was damals in der FED besprochen wurde. Die FED protokolliert, also die US-Notenbank protokolliert wörtlich, was die FED-Gouverneure besprechen während der Sitzung. Dazu muss man sagen, sie dürfen es editieren im Nachhinein. Also es ist durchaus möglich, dass da viel mehr besprochen wird, ja, und dass sie das einfach streichen. Aber ein Zitat von Greenspan im Mai, das habe ich sogar jetzt vorhin nochmal angeschaut und hier dabei, das fand ich, habe ich gefunden und das sage ich jetzt einfach mal. Ich möchte noch ein weiteres Thema aufgreifen. Ich zögere es zu tun, aber lassen Sie mich einige Punkte, die hier involviert sind, die sprechen über Inflation, ansprechen. Wenn wir es mit Psychologie zu tun haben, dann hat das Thermometer, er meint den Goldpreis, das man zum Messen verwendet, einen Einfluss. Ich habe die Frage am Rande des Treffens mit Gouverneur Mullins aufgeworfen. Was passieren würde, wenn das Schatzamt, das in den USA das Gold hält, etwas Gold in diesem Markt verkaufen würde? Also er spricht hier definitiv von der Idee, den Goldpreis zu drücken. Ja, das ist eine interessante Frage, denn wenn Gold in diesem Umfeld ausbricht, also praktisch der Goldpreis explodiert, sage ich mal umgangssprachlich, wäre das Thermometer nicht nur ein Messgerät, es würde fundamental die zugrunde liegende Psychologie beeinflussen. Also wir sehen hier, es wurde in der FED über die Goldpreisdrückung gesprochen, ja, und das Thema war Inflation, das war das damalige Hauptmotiv der Goldpreisdrückung und die hat also befürchtet, dass wenn der Goldpreis steigt, dass die Leute dann sozusagen, wie man sagt, die Inflationserwartung steigen würde und sie ihr Verhalten ändern. Also höhere Zinsen fordern, Geld abheben, was weiß ich, ja. Mhm. Das ist sozusagen der Startschuss zur Goldpreisdrückung, habe ich später dann gefunden, dieses Zitat, und ich habe noch viel, viel mehr gefunden. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das mündete dann, wenn man es weiterverfolgt, im Jahr 2013 hat Rosa Abrantes-Metz, das ist eine New Yorker Professorin, einen Artikel im Bloomberg verfasst. Dazu muss man sagen, Abrantes-Metz ist eben nicht Dimitri Speck. Ich konnte schreiben, was ich wollte. Abrantes-Metz ist diese Professorin, die damals den Skandal über die LIBOR-Kursmanipulation aufgedeckt hat, der ja zu hohen Strafen führte und so weiter. Das war sie davor. Und die hat eben in Bloomberg News meinen Chart veröffentlicht und so weiter und so fort. Und das hat dann eben vielleicht auch das eine oder andere in Gang gesetzt. Auf jeden Fall wurde im Folgejahr dieses Goldpreisfixing oder Silberpreisfixing erst und dann das andere abgeschafft. Und es gab auch Klagen, wo zum Beispiel mein Intraday-Chart also verwendet wurde als Beweismittel. Es gab Vergleichszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe und so weiter von Banken, die den Goldpreis manipuliert haben. Was aber bis heute eben nicht geschehen ist, die Involvierung der Zentralbanken darin. Da gibt es also weiterhin keinerlei offizielle Stellungnahme, dass sie das gemacht haben in den 90er Jahren und später haben sie es eben immer mehr an Privatbanken delegiert. Mhm. Ja, diesen Vorgang also das heißt, der Goldpreisdrückung.
Okay, also das heißt wirklich, Inflation könnte steigen oder ist am Steigen. Das hat Auswirkungen auf die Privatinvestoren, die würden dann in Gold flüchten unter anderem, was der Goldpreis steigen würde, was sich wieder einen negativen Feedback-Loop, sage ich jetzt mal, auf die breite Bevölkerung ja sozusagen zurückgehen könnte und dann würde es zu einem Chaos theoretisch führen können in der Gesellschaft, eben Geld abheben und so weiter und so fort. Das war so die Theorie hier und deshalb hat die FED diese Maßnahme getroffen, eben Gold zu verkaufen, um diesen Preis künstlich niedrig zu halten.
Genau, also das was ich jetzt frage. Das hat man jetzt in der Inflationswelle auch getan, aber gar nicht mal so oft. Das war offensichtlich nicht so nötig. Aber es gibt mindestens eine Episode, wo das ganz klar merkbar war, dass der Goldpreis gedrückt wurde. Also die Idee ist einfach, wenn ich die Leute im, ich sag mal umgangssprachlich, Papiergeldsystem halten will, dass ihre Gelder auf den Banken belassen zu niedrigen Zinsen, ja, dann ist es immer gut, wenn der Goldpreis nicht steigt. Das ist die ganz einfache Argumentation. Ja, also wenn wir hatten, wir hatten zum Beispiel die Episode, kann ich vielleicht noch erzählen, in der Zypern-Krise an dem Wochenende, also genau in der Zeit, als in die zypriotischen Banken sozusagen ihren Haircut gemacht haben, sprich die Sparer wurden per Gesetz um ihre Ersparnisse gebracht, ja, genau zu der Zeit gab es auch eine Panik in übrigen Ländern. Also mich haben Leute, die ich vielleicht irgendwo mal auf einer Party kennengelernt hatte, angerufen und gesagt, hey, was soll ich mit meinem Geld machen? Ja, und genau in der Zeit fiel dann Gold binnen zweier Tage um 200 irgendwas Dollar. Also ziemlich viel. Das heißt, da hat eine Kurspreisdrückung stattgefunden, um den Sparern zu signalisieren, und das ist wirklich das Hauptziel dieser Goldpreisdrückung, ihr könnt zwar in Gold gehen, aber da verliert ihr sofort euer Geld. Lasst es doch lieber auf der Bank. Ja? Das ist die ganz einfache Logik, die dahinter steht, weil Gold ist der unmittelbar direkte Wettbewerber zu den Papiergeldwährungen, wieder umgangssprachlich gesprochen. Und wenn die schlecht gemanagt werden, tut man halt sozusagen den Wettbewerber schlecht aussehen lassen. Und dann behalten die Leute das Geld im Papiergeldsystem. Ihre Ersparnisse im Papiergeldsystem. Ja.
Verstehe ich. Was macht dich dann aber jetzt so sicher in der jetzigen, oder ich sage jetzt mal in der nächsten Zeit, dass Gold nicht wieder stark nach unten manipuliert wird, wenn jetzt eben hier Inflation steigen müsste und so weiter? Wieso sollte es jetzt anders sein?
Weil wir nicht mehr 1993 haben. Wir hatten bis 2001 effektive Abgaben von physischem Material aus Notenbankkreisen durch Verleihungen und durch Goldverkäufe. Seit 2001 haben wir das nicht mehr. Es gab zwar noch Goldverkäufe, aber die Goldverleihungen wurden zurückgeführt. Also das Gold, das die Zentralbanken in den Markt verliehen hatten, um den Preis zu drücken, ja, das haben diejenigen, die es geliehen haben, ihnen zurückgegeben. Das hat natürlich in etwa so viel Nachfrage erzeugt, wie das Gold, das andere Zentralbanken noch verkauft haben für einige Jahre übrigens. Also ist sehr interessant. Und seit 2001 steigt der Goldpreis ja auch von 2250 damals in die Größenordnung 1900 oder so in der Spitze 2011. Es spricht nichts dagegen, dass das wieder passiert. Gar nichts. Ja. Also die Goldpreisdrückung kann den Goldpreis nicht genauso wenig, wie sie ihn auf dem Niveau von 1993 gehalten hat. Ja, und wir eben Anstiege gesehen haben, genauso wenig wird sie den auf dem Goldpreisstand von 2024 halten. Sie wird dann, wenn es sozusagen zum Beispiel überraschend negative Inflationszahlen kommen, die Anleger beunruhigen könnten, dann wird vielleicht der Goldpreis wieder gedrückt für einige Monate. Ja? Aber dieser komplette Anstieg, den ich für die nächsten 10, 20 Jahre erwarte, der wird nicht aufgehalten werden, genauso wenig wie der von 2001 bis 2011.
Ah, okay, jetzt verstehe ich. Also das heißt, du sagst, langfristig ist eine kontinuierliche, sage ich jetzt mal, gesunder Anstieg im Preis, aber kurzfristig, wenn es zu hohen Inflationsspitzen kommen könnte, zu, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt, zu Panikreaktionen, die daraus führen würden, dass dann kurzfristig gewisse Manipulationen aus deiner Sicht stattfinden könnten. Ist das richtig?
Genau. Also die Anleger sollen ganz einfach im System gehalten werden.
Spannend, mega spannend. Eine weitere Theorie oder ich sage jetzt mal, ja, eine Aussage, die immer wieder so durch die Medien geistert, durch YouTube geistert und weiß ich wo überall, oder? Heißt ja immer, ja, das Gold ist nicht mehr da. Klassisches Beispiel, Fort Knox kennt wahrscheinlich jeder hier, Goldbarren in den USA, das heißt sowieso kein Gold mehr da. Das ist alles nur erlogen, stunken und erlogen, das stimmt alles nicht. Was begegnest du Leuten, die solche Aussagen treffen? Oder wie siehst du das? Ist das Gold noch da überhaupt?
Ja, also das Gold der Zentralbanken ist nach meinem Dafürhalten da. Wäre es verkauft worden, wäre das an den Preisentwicklungen und an anderen Faktoren, die ich untersucht habe, eben feststellbar gewesen.
Ja.
Es war auch nicht die Politik zum Beispiel der Bundesbank, all ihr Gold herzugeben. Die haben 10% verliehen, die Zahl ist glaubhaft. Oder hatten 10% verliehen, das wurde mittlerweile zurückgeführt, das ist alles glaubhaft. Dass die Amerikaner ihr Gold, die haben ja gar keine Währungsreserven, die Jungs. Ja, die haben nichts, die haben gar nichts. Dass die ihr Geld hergeben, also so blöd sind die nicht. Also niemals. Also das sind gern in Goldbackkreisen zirkulierende Gerüchte. Da zirkuliert einfach einiges. Es ist einfach, die sind nicht so drauf. Das ist nicht deren Politik. Und man hätte es, wie gesagt, meines Erachtens auch sehen können. Also wäre der Gesamtbestand der USA, Deutschlands komplett verkauft worden, das hätte man im Goldpreis gesehen.
Es gibt ja auch Statistiken oder Zahlen, die mir wieder mal so rauskommen, also ich bin ja kein Spezialist, deshalb bist ja du auch hier, wo zeigen, dass die BRICS-Staaten, also sprich Russland, China, Brasilien und so weiter, dass die angeblich über die letzten Monate, Jahre massiv Gold gekauft haben. Siehst du das auch? Und wenn ja, warum machen die das?
Also Russland hat natürlich Gold gekauft. Russland steht finanziell übrigens extrem gut da, das muss man einfach mal sagen. Das ist also kleiner Seitenhieb an alle Befürworter von Sanktionen. Wir sanktionieren uns nur selbst. Also das ist einfach idiotisch. Die haben natürlich Gold gekauft, gar keine Frage. Was China angeht, das ist das große Fragezeichen. Da gibt es verschiedene Berechnungen, dass die deutlich mehr Gold gekauft hätten, zum Beispiel anhand der Goldbörse dort, und dann in irgendwelchen staatsnahen Kassen halten. Ist das möglich? Ich kann es nicht ausschließen. Kann ich es bestätigen? Ich kann nicht mal Chinesisch. Das ist das erste Problem. Das heißt, ich kann die Originalbilanzen und so weiter und die ganzen Zahlenwerke oder so von den Börsen oder so nicht verfolgen. Ich habe mir auch die Mühe gar nicht erst gemacht. Ich halte es für möglich, dass, wenn wir jetzt nicht von privaten Eigentümern sprechen, sondern wirklich von staatlichen, also zum Beispiel die halt nicht direkt die Zentralbank sind, aber sehr nahe stehen. Ich halte es für möglich, dass die einige tausend Tonnen mehr Gold haben als offiziell ausgewiesen. Das ist durchaus möglich. Ist es wahrscheinlich, kann ich einfach nicht bewerten.
Ja. Machen wir jetzt einfach mal die Hypothese. Sagen wir, das ist so, die kaufen wirklich im großen Stile. Russland wissen wir eher, gut, sind auch rohstoffreiche Länder. Aber warum? Warum machen die das? Bereiten die sich auf etwas vor? Oder man hört auch die, also das haben sie auch angekündigt, oder dass sie eine BRICS, sozusagen Konkurrenz zur SWIFT-Netzwerk, wollen sie ja ein BRICS-Netzwerk, BRICS Pay, wie auch immer das Ding dann heißt, oder? Schaffen. Glaubst du, die gehen zurück zum Goldstandard? Oder warum sollte ein Staat ja im großen Ausmaße in der jetzigen Zeit Gold kaufen?
Also es gibt nichts Besseres von der Zentralbank in meinen Augen, als Gold zu kaufen aktuell. Also jetzt unabhängig von meiner Erwartung des Preises. Man muss sich das sind einfach zwei Gründe. Wir haben ja das erste Mal in der Geschichte der Menschheit einen internationalen, man muss differenzieren zwischen nationalen Währungen und das, was eben international üblich ist. Wir haben einen Dollarstandard. Der wurde 1967 gedanklich konzipiert. Man kann sogar die Ursprünge zurückverfolgen in den Dokumenten. Ja. Im Kontext übrigens des sogenannten Blessing Briefs, wo es darum geht, was die Bundesbank macht, ob die Gold- oder Dollarreserven aufbaut. Und die Idee ist ganz einfach. Die gab es ab 67. Und die wurde dann in den 70er Jahren von einem amerikanischen Professor Michael Hudson, ein Marxist, glaube ich, als Superimperialismus in einem Buch auch publiziert. Ja, also es ist seit langem bekannt und die Zentralbanken haben trotzdem immer wieder Dollar gekauft. Ja, das Problem ist, wenn der Dollar als internationale Währung fungiert und die Zentralbanken ihn als Währungsreserve halten und auch private Kassen und auch Pensionsfonds und so weiter, weit überproportional, heißt es nichts anderes, als dass die Amerikaner sozusagen mehr an Gütern importieren, als sie exportieren. Ich vereinfache etwas und tue Dienstleistungen so jetzt mal unter den Tisch fallen lassen und den Rest eben mit Schuldverschreibungen bezahlen. Ungefähr 3% des amerikanischen BIPs sind defizitär, was die Leistungsbilanz angeht. Wenn man sich überlegt, dass die Güter in den USA, die Güterproduktion so bei 15-20% liegt, heißt das, dass die Amerikaner einen wirklich nennenswerten Anteil ihrer Güter sozusagen aus dem Ausland beziehen, ohne dass sie was dafür kriegen. Dieser Missstand führt natürlich umgekehrt zu einer Verarmung des Rests der Welt. Ja, das ist ganz klar. Das ist das eine, weshalb die BRICS weg wollen vom Dollar. Es betrifft die Reservehaltung. Es ist egal, wie man faktoriert, wie die Verträge lauten, das ist erstmal egal. Es ist auch egal, wie man die Verträge erfüllt. Es geht hier um die Reserve, das muss man ja auch besehen. Eine Währung hat ja verschiedene Funktionen. Ja? Und das auch im internationalen Verkehr. Und das Zweite ist, was die BRICS-Staaten befürchten müssen, das ist ganz einfach, wenn wir eine Inflation kriegen, ja, und für die, dann werden diese Sachen weniger wert. Ja? Und jetzt muss man sich ja überlegen, dieses Defizit der USA geht ja seit Jahrzehnten. Das heißt, die Amerikaner haben seit Jahrzehnten ein 3%iges Defizit in der Leistungsbilanz, grob gesprochen. Das hat es noch nie in der Geschichte gegeben und gibt es auch bei keinem anderen Land. Ja, es gibt 2-3 Länder, die über viele Jahre das haben und die krachen dann, wie es zum Beispiel, was weiß ich, bei den südeuropäischen Ländern in der Eurokrise war oder in den 90er Jahren die asiatischen Länder und so weiter, was dann in der Asienkrise. Normal kracht so ein System. Das ist bei den USA bisher noch nicht der Fall gewesen, weil sie eben die Weltleitwährung haben. Ja, und sich in eigener Währung verschulden. Aber das Problem jetzt aus Inflationssicht und aus amerikanischer Inflationsperspektive ist, wenn die Inflation unvermeidbar wird für die USA, ist die Inflation für die Amerikaner äußerst attraktiv. Denn sie haben einen Schuldenberg von über 15.000, jetzt muss ich auf die Einheit aufpassen, Milliarden Dollar. Ja, es ist ja immer, man hat ja immer die amerikanischen und die deutschen Zahlen im Kopf, über 15.000 Milliarden Dollar im Ausland verschuldet. Wenn die einen Inflationsschub von 100% hinkriegen, ja, dann sind ihre Schulden gegenüber dem Ausland nur noch halb so viel wert in realen Gütern. Das ist ein riesiger Wohlstandsgewinn oder bilanzieller Gewinn in real terms, also in realer Währung. Das ist der zweite Punkt. Also die Amerikaner können sich leicht entschulden übers Ausland. Das Ausland ist geschädigt, nicht die heimischen Sparer, die auch, aber eben sehr hohem Maß ist Ausland. Ja, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist jetzt die Sanktionen. Ein unglaublicher Geniestreich, wenn ich das mal ironisch markieren kann. Wenn man ausländische Währungen, das ist ja das Zentrale, blockiert, und jetzt wollen sie als nächstes die Erträge dann regelrecht enteignen und dann vielleicht irgendwen gesagt, ja, dann ist einfach alles tot. Wieso soll ich denn als saudi-arabische Zentralbank irgendwelche Güter in den USA oder Europa halten? Bin ich ja blöd. Ja, das ist der dritte Punkt. Also es gibt gute Gründe für nicht nur BRICS-Staaten, sondern sozusagen für alle ja nicht westliche Staaten, und das sind die meisten, ja, ihr Geld künftig in Gold zu investieren, was sie für den ihre Währungsreserve, ja. Mhm. Natürlich brauchen sie immer noch irgendwie Dollar oder Yuan oder Rupien oder was weiß ich, klar, für das Alltagsgeschäft, aber die Reserve gibt es einen sehr guten Grund zu. Und die sind ja auch seit längerem jetzt auch heftige Goldkäufer, während also die Privatanleger merkwürdigerweise Gold verkaufen oder nicht merkwürdigerweise, gehen halt aktuell in Bitcoin zum Beispiel oder in Aktien und die fürchten Inflation nicht. Das zeigen die Statistiken ganz klar. Ich bin quasi eine Ausnahmemeinung mit meiner Inflationsbefürchtung. Die ist letztlich, also Umfragen legen ganz klar nahe, dass die Inflationserwartung bei Privatanlegern, auch bei institutionellen Anlegern sehr gering ist. Ja, tun die Zentralbanken Gold kaufen? Ja, das sind die drei Gründe.
Okay. Mega, mega spannend. Aber du hast schon eine Steilvorlage gebracht, so als Abschlussthema quasi, oder? Thema Bitcoin. Gold, man hört dich wie eine Gold 2.0. Die einen sagen, es ist ein Asset, Spartechnologie. Die anderen sagen, es ist Geld, oder? Oder ja, es hat Geldfunktionen, theoretisch. Du bist ja kein großer Fan von Bitcoin. Und ich finde das genauso super spannend, deshalb auch deine Meinung zu hören. Ja, was sind dann deine Bedenken? Warum siehst du jetzt Bitcoin nicht als zum Beispiel Gold 2.0.
Es könnte ja auch Tulpe 2.0 sein.
Aber das war nicht die Frage.
Aber es, was Tulpe 2.0 ist, ist nicht Gold 2.0. Ja. Wir müssen uns überlegen, wenn du einen Geldschein zum Beispiel in der Hand hältst, was repräsentiert er? Ein Geldschein, also eine Banknote, kann repräsentieren, wie es früher war zum Beispiel, dass irgendwo ein Goldstück hinterlegt ist. Kann repräsentieren, dass man ein Recht auf Gold hat, aber nicht genug Gold da liegt. Das ist schon was anderes ökonomisch. Es kann repräsentieren, dass, ja, wie es im heutigen Geldstandard, also Papiergeldstandard der Fall ist, oder Kreditgeldstandard, einen zirkulierenden Kredit repräsentieren. Ja, also dieser Kredit kann besichert sein. Also du nimmst eine Hypothek auf bei der Bank, ja, kaufst eine Immobilie, dadurch schöpfst du Geld über die Bank, oder die Bank schöpft es für dich technisch gesehen. Die Bank schöpft es für dich technisch gesehen. Und dadurch gibt es mehr Geld, das auf dem Konto des Verkäufers landet. Das gab es vorher nicht. Ja, also dann repräsentiert die Banknote sozusagen einen Kredit, der besichert ist. Es gibt aber Kredite, die nicht besichert sind, oder Kredite, die ist ein Staatskredit und so weiter. Wir haben also hinter einer Form, nämlich der Banknote, völlig unterschiedliche ökonomische Vorgänge. Und jetzt meine Frage an dich. Bitcoin ist eine Zahlungsmitteltechnologie. Klar. Was ist ein Bitcoin? Ökonomisch.
Ja, also schlussendlich, die Frage ist ja schon mal, ist es wirklich Geld oder ist es was anderes? Ja, es ist als offiziell als Peer-to-Peer Electronic Cash System eben als digitales Geld geschaffen worden, oder? Hat das Geld Eigenschaften? Ja. Ist es gutes Geld? Würde ich auch sagen, nein. Also nur schon auch die Denomination und so weiter, gerade auch in unserem Kreditgeldsystem, umzustellen auf ein hartes Asset quasi, zum Beispiel auch jetzt, um auf Gold zurückzukommen, einen Goldstandard einzuführen, das würde unser jetziges System komplett sprengen. Also da bin ich völlig bei dir.
Ja, auch recht, ja.
Bin ich völlig bei dir. Das heißt jetzt gerade bei uns auch im europäischen Rahmen, also Dachraum zum Beispiel auch, ist es wirklich auch mehr aus meiner Sicht ein Asset, also eine Anlageklasse. Du kannst damit bezahlen. In der Schweiz, im schönen Tessin, kannst du auch im McDonald's damit bezahlen. Ob du das willst, ist eine andere Frage. Aber es gibt Möglichkeiten, oder? Aber es gibt bessere Möglichkeiten bei uns. Also bei uns ist es ein Asset, würde ich jetzt eher so behaupten. Sehe ich auch bei unseren Kunden so. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es ein gutes Asset oder nicht? Warum investieren die Leute in Bitcoin? Oder wie du vorher gesagt hast, die verkaufen Gold und gehen in Bitcoin. Warum machen sie das? Das ist ja die Frage, oder? Und meine Antwort ist jetzt, es ist einfach ein absolut rares Gut. Absolut knapp. Nichts ist so knapp wie ein Bitcoin. Die Frage ist einfach, was ist es jetzt? Ja, es ist eine digitale Information. Wie kann eine digitale Information
wertvoll sein? Meine andere Frage ist, wieso ist etwas, was knapp ist, etwas wert? Weil nur, weil es knapp ist. Es gibt ja viele Güter, die knapp sind. Ja, also
zum Beispiel?
Auch im Softwarebereich könnte man beliebig viele Güter erzeugen, die knapp sind. Ja, also jede neue Kryptowährung ist per se aus sich heraus ja auch wieder knapp, wenn sie entsprechend konzipiert wird. Ja, aber es ist nur Bitcoin, was gekauft wird, vielleicht noch Ether oder so. Ja, oder Ether. Ja, also gut.
Also aber was ist deine Meinung? Also du sagst schlussendlich, wenn ich sie richtig verstehe, es hat keinen Wert sozusagen, oder was ist Bitcoin? Es ist eine Information, grundsätzlich technisch gesprochen, eine Information, genau, eine digitale Information 1.0, was absolut verifizierbar ist und eindeutig verifizierbar ist, dass mir diese Information quasi gehört, oder? So viele Anzahl Satoshis. Aber die Frage ist ja mehr, warum geben die Leute diese Information quasi technisch gesprochen einen Wert? Und wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du einfach nicht, warum das einen Wert hat, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Gold wahrscheinlich, weil du damit was machen kannst. Oder was ist dann dein Argument, warum es zum Beispiel jetzt keinen Wert hat, wenn ich dich richtig interpretiere, dass du das so sagst?
Also wenn ich es geldtheoretisch sehe, ja, dann hat Gold ja auch einen höheren Wert sozusagen als seine reine Materialeigenschaft. Das ist völlig korrekt. Und es gab ja auch schon Leute, die gesagt haben, vor einigen Jahren war das jemand, der hat gesagt, Gold sei in einer 2000-jährigen oder jahrtausendealten Blase. Ja? Weil es eben diesen Wert hat. Ja? Also Gold hat aber auch einen inneren Wert. Also einen Wert, der unabhängig von seiner Geldfunktion ist. Also selbst wenn niemand Gold kaufen würde, um Wert zu speichern, ja, hätte Gold immer noch einen zwar einen recht nennenswerten Wert, jetzt nicht als Zahnmetall oder in der Elektrotechnik für Kabel oder Stecker oder so, sondern als Schmuckmetall vor allen Dingen. Also Gold ist über alle Kulturen, das sieht man auch in Amerika bei den Inkas und so weiter, oder bei, im alten Ägypten, Goldschmuck oder bei Ehering und so weiter, das ist einfach das, was einen ursprünglichen Wert oder einen inneren Wert oder einen vom Geldwert getrennten Warenwert eben ausmacht, ob der jetzt bei $1,000 oder $500 liegt pro Unze, weiß ich nicht, aber er liegt auf jeden Fall drunter, ja, als beim aktuellen Preis. Ja, und dieser innere Wert unterscheidet eben Gold vom Bitcoin. Das hat das Bitcoin nicht. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel ich jetzt ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem habe und ich in Gold investiere, dann weiß ich, dass Gold diesen Grundwert hat. Und das ist bei Gold eben ziemlich gesichert. Das hat ja auch eine mehrtausendjährige Historie. Ja? Ja, das heißt jetzt nicht, dass das Gold für immer diesen Wert auf Geldwert haben wird als Geld. Ja, es gibt ja auch Warengelder, so heißt diese Geldform, deren Geldwert verschwunden ist, zum Beispiel Muscheln. Ja, also selbst in Papua-Neuguinea wird man im Supermarkt heute nicht mehr mit Kaurischnecken bezahlen. Ja. Die sind zwar noch auf den Geldscheinen abgedruckt, aber damit zahlt man nicht. Ja. Das ist bei Gold als Element natürlich viel besser, das wird begrenzt bleiben. Also wird immer mehr Gold geben, aber die Goldförderung geht ja jetzt schon seit Jahren im Prinzip zurück. Und wenn Gold jetzt 10-mal so hoch wäre, würde sie wieder ausgebaut werden und so weiter und so fort. Aber Gold ist eben eigentlich eben auch nicht beliebig vermehrbar, sondern nur mit hohem Aufwand. Ja, und wenn ich mir jetzt Bitcoin anschaue, Bitcoin hat sogar eine harte Grenze, wenn man so will, soweit ich informiert bin. Ja, ich habe neulich sogar gelesen, die sei gar nicht so hart. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Bestand haben wird und dass diese Algorithmen halten, auch in 20 Jahren. Aber was mir halt fehlt bei Bitcoin, ist dieser Grundwert, den Gold eben vor allen Dingen als Schmuckmetall hat und Bitcoin eben nicht. Ja. Da sehe ich den zentralen Unterschied.
Okay. Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, also dieser innere Wert, oder du sagst eben Gold innere Wert für Jahrzehnte auf der ganzen Welt, Schmuck und so weiter und so fort. Mhm. Was würdest du sagen, ist der Vergleich fair, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ein innerer Wert wird, ich glaube, das war sogar Ludwig von Mises, der das mal definiert hat oder gesagt hat, dass die Menschen und Situationen den Dingen einen inneren Wert wiedergeben. Also zum Beispiel, innerer Wert im Gefängnis, was ist das Geld im Gefängnis, oder das sind Zigaretten, Zigarren, was auch immer, etwas zum Rauchen. Zahlungsmittel hat einen inneren Wert quasi in dieser Situation im Gefängnis. Ich bin jetzt nicht Raucher, für mich hat jetzt Rauchen keinen Stellenwert, keinen inneren Wert quasi, oder? Mhm. Oder ein Vergleich zum Beispiel, du bist in der Wüste unterwegs, bist am Verdursten, oder? Dann kommt der Nomade vorbei und sagt, hier, Mark oder Dimitri, hast hier 10 Kilo Gold, oder? Dann sagst du, was will ich mit 10 Kilo Gold? Ich will 10 Liter Wasser, oder? In dieser Situation hat dann sozusagen Wasser einen höheren, in Anführungszeichen, inneren Wert als jetzt zum Beispiel Gold. Was würdest du sagen, sind das faire Vergleiche oder hinken diese Vergleiche aus deiner Sicht?
Sie hinken, weil sie einfach spezielle Situationen verallgemeinern. Ja, also die wenigsten Goldhandelstransaktionen werden gegen Wasser in der Wüste stattfinden. Natürlich,
es geht ja nur um den inneren Wert,
die Definition. Ich will mein Gold abgeben für einen Liter Wasser, gar keine Frage.
Das ist ja mehr.
Aber es kommt einfach sehr, 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 sehr selten vor, würde ich mal sagen. Und auch im Gefängnis, das ist auch noch eine Sondersituation, wenn auch vielleicht eine häufigere. Ja.
Es geht ja mehr darum, den inneren Wert zu definieren. Oder was ist ein innerer Wert, oder? Ich sage jetzt mal, die Leute...
Innerer Wert ist eine schlechte Bezeichnung auch. Also ich selbst habe eigentlich immer eine andere verwendet in meinen Büchern, das fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Es ist einfach der Wert, der unabhängig von der Geldfunktion oder von der Wertaufbewahrungsfunktion, dass das Metall hat, also ein Nutzwert. Ja, in dem Fall vor allen Dingen als Schmuck oder eben in der Elektrotechnik und dergleichen, bei Gold. Ja. Mhm. Bei Silber ist es dann schon häufiger, sind mehr technische Anwendungen natürlich, weil es auch viel günstiger ist. Ja, also man könnte, Gold wäre sehr günstig, natürlich würde es wahrscheinlich auch viel öfter in der Technik verwendet werden. Es gibt da irgendwo eine Batterie oder so auf Goldbasis, die sehr gute Werte hat, aber die wären wahrscheinlich einfach sehr teuer. Dann wäre das Handy nochmal doppelt so teuer oder 100, 200 Dollar teurer und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, ich scherze, ja, die Zahlen sind jetzt fiktiv. Das ist eben was Gold hat, was Bitcoin zum Beispiel nicht hat. Ja, das ist eigentlich, was raus mir aufkommt. Auch Gold kann, wie gesagt, diesen Aufpreis verlieren. Ja, also entweder, wenn sehr viel Gold gefunden würde. Ja, oder eben, wenn wir ein stabiles Finanzsystem über Jahrhunderte hinbekämen. Ja, das ist aber, das würde einfach vernünftige Politiker voraussetzen. Die hat es in der Geschichte der Menschheit einfach zu selten gegeben. Es gibt sie, ja. Also Ludwig Erhard war meines Erachtens ökonomisch gesehen, der hat ziemlich viel kluge Gesetze gesagt und auch eine ziemlich sinnvolle Politik gemacht, was zentrale Entscheidungen angeht. Aber das sind halt Ausnahmepersonen. Ja.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wenn du jetzt vielleicht gibt es das ja mal, oder vielleicht bist du auch in Bitcoin investiert, aber ich weiß, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt irgendwann, wenn es aus deiner Sicht einen Wert geben würde, wo Bitcoin, ja, wie gesagt, diesen Anführungszeichen inneren Wert kriegen würde, dann wäre es für dich auch interessant. Oder sagst du, nein, es hat heute trotzdem einen Stellenwert, also die Leute investieren, ist es parallel zu Gold, hat trotzdem einen Stellenwert. Jetzt sind die Bitcoin-Spot-ETFs draußen, Finanzprodukte und so weiter. Also dann siehst du eigentlich dieses parallel existieren, siehst du, macht für dich eigentlich keinen Sinn. Also du sagst per se, dass Bitcoin sinnlos ist. Oder
ich sage nicht, dass es sinnlos ist. Ich sage, dass es kein Geld ist. Ja, weil als dass es ja praktisch propagiert wird, also schon von seinem Schöpfer, der wollte ja im Prinzip ein Zahlungsmittelsystem, sofern man seine E-Mails da verfolgt, aus den Ursprungstagen, Zahlungsmittelsystem unabhängig von Banken und so weiter schaffen. Damit hat er aber zugleich auch eine Währung geschafft, in Anführungsstrichen eine Währung. Ja, weil es ist einfach nur etwas, was als Geld deklariert ist. Ja, es ist kein Kredit, dem zum Beispiel ein Pfand unterlegt ist, was bei unseren Währungen im Idealfall, der nicht gegeben ist, eben den Bezug zur Realität schafft. Und es ist auch nicht wie bei Gold etwas, was eben zum Teil wenigstens einen Restwert hat, der eben auch einen Nutzen hat, wie zum Beispiel für Schmuck und so weiter. Beides hat Bitcoin nicht. Mhm.
Okay.
Deswegen mache ich die große Frage und sage eben, es ist kein Geld. Ja, das ist meine Kernthese.
Genau, also die lassen wir mal so stehen, wie gesagt, ich habe da andere Meinung, da könnten wir, glaube ich, stundenlang drüber debattieren, aber das würde jetzt alles sprengen. Das ist deine Meinung, ist auch vollkommen okay, die lasse ich mal so stehen. Ja, Dimitri, es hat mega Spaß gemacht, wir sind jetzt, glaube ich, über eine Stunde. Wo findet man dich? Deine Bücher, ist klar, die werden wir auch verlinken, Shownotes und so weiter und so fort. Wenn man jetzt sagt, der gute Herr, der interessiert mich, auch was er sonst noch alles anbietet, mit euren Analysen und so weiter. Wo findet man dich am besten?
Also die größte Finanzblase aller Zeiten ist der Titel, den ich sozusagen Vertiefung des Kernthemas von diesem Interview also wirklich empfehlen kann. Das sage ich jetzt mal nicht nur, weil das Buch von mir ist, sondern weil ich auch kein Vergleichbares kenne. Ja, also... was ich unter anderem mache für jemand, der sich für Handelsstrategien, also fürs Trading und mittelfristige Handelsstrategien interessiert, ich betreibe eben seasonex.com. Da kann man eben saisonale Analysen machen, aber auch zum Beispiel Intramant-Analysen von allen Wertpapieren oder auch Event-Studies, wenn es darum geht, zu analysieren, was passiert eigentlich mit meiner Aktie, wenn die Fed sich trifft oder wenn der Future ausläuft, wenn Feiertag ist und so weiter. Das kann man dort alles schnell analysieren.
Sehr gut. Wie gesagt, ich werde alles verlinken in den Shownotes, Buch und so weiter. Ihr habt es gehört. Bildet euch weiter, holt euch das Buch. Die Inflation, so zusammengefasst, die wird mit großer Wahrscheinlichkeit zurückkommen. Wir sollten unser Geld schützen, ob es jetzt in Gold, in Bitcoin ist. Da gibt es unterschiedliche Ansichten von unserer Seite oder vielleicht eine gewisse Überschneidung auch. Aber vielen herzlichen Dank, Dimitri, dass du dir Zeit genommen hast. War sehr, sehr spannend. Und vielleicht wiederholen wir das ja ziemlich bald mal. Wenn dann der Goldpreis wieder mal manipuliert ist, dann melde ich mich sicher bei dir. Oder wenn ich glaube, dass er manipuliert wird.
Also gerne und vielen lieben Dank auch von meiner Seite für die Einladung und an die Zuseher natürlich. Ja, vielen lieben Dank auch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Definitiv. Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, was wir machen mit den Kryptowährungen, wie gesagt, alle Informationen von unserer Investment Academy findet ihr unter marksteinerconsulting.ch. Und in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Video.